Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Birgit Becker am Mikrofon, herzlich willkommen. Es gibt in den Nischen, die die Corona-Krise gerade noch so lässt, doch politische Entscheidungen. Diese zum Beispiel. Die Union gibt ihren Widerstand auf gegen ein umfassendes Tabakwerbeverbot, dauert aber noch, bis es dazu kommt. Gleich mehr dazu. Zum Start der Sendung aber ein Ereignis, das deutlich unter dem Eindruck der Pandemie steht. Der Nationale Volkskongress in China hat mit seiner Jahrestagung begonnen und erstmals seit 30 Jahren gibt es keine auffordernde, antreibende Wachstumszahl im Regierungsbericht. Axel Dorloff berichtet.
Es ist eine Art Rettungsplan nach der Corona-Krise mit Milliardenhilfen und neuen Schulden. Außergewöhnliche Maßnahmen für ungewöhnliche Zeiten, so nannte es Chinas Ministerpräsident Li Keqiang. Zum Auftakt des Volkskongresses kündigte er an, neue Staatsanleihen ausgeben zu wollen, in Höhe von umgerechnet rund 128 Milliarden Euro. Zur Finanzierung neuer und vor allem digitaler Infrastruktur soll es regional ausgegebene Anleihen in Höhe von umgerechnet rund 480 Milliarden Euro geben. Das Haushaltsdefizit der Regierung soll von 2,8 auf 3,6% der Wirtschaftsleistung steigen. Zum ersten Mal seit 1990 gibt es in diesem Jahr kein konkretes Wachstumsziel für das laufende Jahr. Begründet hat Ministerpräsident Li Keqiang das mit den großen Unsicherheiten wegen der Corona-Krise. China stehe gegenwärtig und in der nahen Zukunft vor so großen Herausforderungen wie nie zuvor, so der Regierungschef. Mehr Geld gibt es auch fürs Militär. Geplant ist eine Steigerung um 6,6% im laufenden Jahr. Der Militärhaushalt war in den vergangenen Jahren aber schon deutlich stärker gestiegen, oft sogar zweistellig. Die Sicherheitsmaßnahmen rund um den Volkskongress sind in diesem Jahr noch strenger als sonst. Alle knapp 3000 Delegierten wurden vor Abreise und nach Ankunft in Peking auf das Coronavirus getestet. In der großen Halle des Volkes trug jeder Delegierte einen Mundschutz, nur nicht die Führungsriege um Staats- und Parteichef Xi Jinping.
Axel Dorloff war das. Chinas Führung ohne Maske, womit sie sich optisch zumindest dem Hauptkontrahenten Donald Trump anpasst. Mitgehört hat Markus Taube. Er ist Inhaber des Lehrstuhls für Ostasienwirtschaft an der Uni Duisburg. Hallo, Professor Taube.
Grüß Sie, hallo.
Es war eben zu hören, keine Wachstumsprognose für dieses Jahr. Der Regierungschef hat aber umrissen, wie das Land der Corona-Krise begegnen will. Ich zähle so ein bisschen auf. Investieren in die Infrastruktur, Steuererleichterungen und vergünstigte Kredite für Privatunternehmen, milliardenschwere Staatsanleihen. Wie schätzen Sie den Maßnahmenkatalog ein? Ist das ein Weg, um Chinas Erholung aus der Pandemie zu schaffen?
Nun, ich denke schon. Also was wir sehen, ist ja erstmal ein staatliches Eingreifen, was deutlich unter dem ist, was wir vor 10 Jahren bei der SARS-Epidemie gesehen haben, oder vor über 10 Jahren. Damals war der staatliche Stimulus deutlich stärker. Das heißt, man behält sich noch einige Pfeile im Köcher, um eine zweite Welle bzw. eine Verschärfung der Krise, die unter anderem eben entstehen kann durch die Ausweitung des Konflikts mit den USA im Handelsstreit und Technologiestreit, noch ansteht. Ja, ich denke, das ist alles noch nicht in trockenen Tüchern. Das ist mit Sicherheit auch einer der Gründe, weshalb man momentan kein Wachstumsziel ausgibt, weil es nicht nur allein die Corona-Krise ist, sondern es ist eben auch der internationale Streit mit den USA, der hier im Raum steht. Aber das Paket ist grundsätzlich sinnvoll, zielführend und wird seinen Effekt haben.
Sie haben den SARS-Vergleich gezogen. Noch ein Vergleich. Die Maßnahmen, die Chinas Führung jetzt plant, werden ja auch schon mal verglichen mit denen aus dem Jahr 2008, als Chinas Führung ja schon mal mit massiven Interventionen versucht hat, die Wirtschaft nach der Finanzkrise oder in der Finanzkrise wieder anzukurbeln. Also die Maßnahmen jetzt sind auch erheblich kleiner dimensioniert. Ist Corona weniger schlimm als die Finanzkrise?
Im Gegenteil, Corona ist deutlich schlimmer, weil wir haben jetzt diesmal wirklich die komplette Wirtschaft eingefroren, während die Finanzkrise ja eigentlich nur einen Teilbereich getroffen hat. Was wir jetzt aber sehen, und das ist sehr wichtig, ist, dass wir momentan den Schwerpunkt auf fiskalpolitischen Maßnahmen haben und nicht in dem Maße wie damals eine Ausweitung der Geldmenge. Und die Geldmengenausweitung, die wir damals gesehen haben, 2008, 2009, hat nicht nur in China, sondern auch im Rest der Welt zum massiven Kater geführt. Und die Folgeschäden, die hieraus entstanden sind, die hat man gerade erst überwunden. Und von daher ist es sehr, sehr positiv zu sehen, dass momentan geldpolitische Instrumente eigentlich eher im Hintergrund stehen und man wirklich versucht, über fiskalpolitische Stimulierung der Volkswirtschaft hier das Ruder herumzureißen.
Ein Problem, das die exportorientierte Wirtschaft Chinas hat, solange die Pandemie weltweit um sich greift, ist ja, dass auch Chinas Kunden Probleme haben. Also wir, die Europäer, die Amerikaner. Also kann China sich erholen bei aller Fiskalpolitik, ohne dass sich auch die Weltwirtschaft erholt?
Da haben Sie vollkommen recht. Fakt ist tatsächlich, dass die Volkswirtschaft in China momentan eigentlich massiv wieder anspringt. Wir schauen uns immer den Stauindex an und die Leute stehen in den Großstädten wieder genauso lange im Stau wie vor der Krise. Das heißt, die Wirtschaft läuft wirklich wieder an. Das Problem ist aber tatsächlich, wenn wir angebotsseitig die Volkswirtschaft wieder hochfahren, aber nachfrageseitig eben die Käufer nicht da sind, dann hilft das alles nicht. Und tatsächlich ist die fehlende Nachfrage aus dem Ausland momentan eigentlich der größte hemmende Faktor für eine vollständige Erholung der chinesischen Volkswirtschaft. Und das liegt einfach außerhalb der Beeinflussung der chinesischen Politik und natürlich auch der Unternehmer. Aber wir sollten auch im Hintergrund behalten, die chinesische Volkswirtschaft ist heute deutlich, deutlich weniger abhängig von den Exporten als noch vor 5, 10 oder 20 Jahren.
Auf der Tagesordnung des Volkskongresses steht ja auch ein umstrittenes Sicherheitsgesetz für Hongkong. Das Gesetz soll sich, wir haben das eben gehört, gegen Aktivitäten richten, die Peking als subversiv erachtet oder die auf eine Unabhängigkeit abzielen könnten. Das Ganze wird jetzt gemacht unter Umgehung des Regionalparlaments in Hongkong. Wie spielt das nun ineinander, die Pandemie und der schwelende Konflikt und diese gesetzgeberische Initiative?
Und das ist natürlich alles sehr, sehr unschön und mit Sicherheit nicht das, was wir uns erhoffen von einem China, das wir ja immer gehofft haben, in unsere Wertegemeinschaft hineinzuziehen und auf unsere Seite einer marktwirtschaftlich-demokratischen Weltordnung zu ziehen. Das ist ein Beweis, wo China eindeutig machtpolitische Interessen verfolgt, wo das Regime versucht, seine Macht zu stärken, dadurch, dass man eben jetzt versucht, Hongkong oder Diversität aus Hongkong wegzunehmen. Ökonomisch betrachtet ist es ein Indikator dafür, dass Hongkong volkswirtschaftlich gesehen deutlich an Bedeutung für China verloren hat. Die chinesische Volkswirtschaft kann inzwischen auch ohne Hongkong sehr, sehr stark agieren und dynamisch weiterwachsen. Man braucht Hongkong nicht mehr als Finanzdienstleistungszentrum, man braucht es nicht mehr als Transport Hub. Hongkong ist nur noch eine unter vielen Metropolen Chinas und von daher ist der politische Sonderstatus, den man der Stadt eben über 23 Jahre lang hinweg gewährt hat, weniger wichtig und man geht in die Offensive. Auch wenn der Vertrag, den man damals mit Großbritannien getroffen hat, natürlich noch bis 1947 läuft.
Weil Sie aber sagten, der hemmende Faktor ist die Nachfrage. Nachfrage wird ja sicher nicht stimuliert, wenn man sich über einen Konflikt mit Hongkong auch womöglich Ärger einhandelt im ohne dies belasteten Verhältnis mit den USA. Genau so könnte es aber kommen. Ist das den Chinesen im Moment nicht wichtig?
Na, ich glaube, die Chinesen spielen jetzt einfach ein sehr smartes Spiel, wo sie einfach die verschiedenen Risiken gegeneinander abwägen. Da ist Hongkong ein Faktor, ein anderer Faktor. Wir haben bereits einen Phase One Trade Deal mit den USA, in dem die Chinesen sich verpflichtet haben, für 200 Milliarden US-Dollar zusätzliche Waren aus den USA einzukaufen. Ich glaube, das Kalkül ist einfach das, dass man sagt, jetzt ist der richtige Moment, jetzt ist die geringste Aufmerksamkeit, jetzt sind alle sowieso mit ganz, ganz anderen Problemen beschäftigt und die zusätzliche Verschärfung der Beziehung zu den USA, die wir jetzt daraus haben, fällt eigentlich kaum ins Gewicht über den gesamten anderen Ärger, den wir sowieso schon haben.
Dieser nationale Volkskongress jetzt unter dem Eindruck der Corona-Krise, schwächt die Pandemie die Autorität der Führung oder ist es andersrum? Mhm. Ist die Krise in China eher ein machtbestärkender Faktor in Richtung strikteres Durchregieren, Überwachen, auch im Zeichen des Infektionsschutzes? Mhm. Vielleicht geschieht ja gerade in Peking, was verschwörungstheoretische Kreise Berlin unterstellen.
Ja, ja. Also wir finden natürlich Indikationen für beides. Wir sehen, dass zum Teil in Wuhan erhebliche Regierungskritik geäußert wird und so weiter und so fort. Aber der Propagandaapparat aus Peking ist einfach enorm professionell, enorm gut aufgestellt. Und was wir sehen, ist momentan erneut, dass das alte Narrativ wieder aufgesetzt wird. Wenn etwas schief läuft, dann sind es die Lokalregierung, lokale Kader haben versagt. Aber die gottgleiche Führung in Peking weiß es zu richten und steht immer da und ist immer auf eurer Seite. Und die Führung in Peking führt euch aus dem Chaos heraus. Und da man das Medienmonopol hat, kann man das wunderschön darlegen. Man findet natürlich auch eine ganze Menge an Negativbeispielen, braucht man nur über den Pazifik rüber zu schauen, wo man sich positiv von abheben kann. Und das ist eine Klaviatur, die Peking in einer Art und Weise zu spielen vermag, wie viele andere Regime das nicht können. Und schauen Sie zum Beispiel dieses Krankenhaus, was in Wuhan innerhalb von wenigen Tagen aufgebaut worden ist. Das hat man nicht nur einfach gebaut, das hat man nicht nur medial begleitet, sondern hat gleichzeitig auch ein paar Kameras aufgestellt, die das 24 Stunden am Tag gefilmt haben. Mhm. Und es waren im Durchschnitt 400.000 Menschen jederzeit, die sich das angeschaut haben. Das ist ein riesiger Propagandakugel.
Aber Professor Taube, sagen Sie noch eins kurz zum Schluss. 3.000 Delegierte, auch wenn sie Masken tragen, sind ja nicht gerade ein Hygiene-Highlight. Wird sowas in der chinesischen Öffentlichkeit unkommentiert hingenommen?
Ja, ich glaube ja. Ja, ich meine, es wird eher wahrgenommen eben als ein Ausdruck dessen, dass man ernsthaft sich mit der Sache auseinandersetzt und dass die Zahlen nach unten gegangen sind, dass man die Krise weitestgehend zumindest eingedämmt hat. Das erleben die Leute ja dadurch, dass sie jetzt wieder 2 Stunden im Stau stehen am Tag.
Danke, Markus Taube war das, Ostasien-Experte der Uni Duisburg. Schönen Abend.
Danke Ihnen.
Themenwechsel oder vielleicht nicht ganz, denn zumindest eines eint annähernd alle Staaten der Welt in der Corona-Pandemie. Sie suchen aktiv nach Wegen, um die ökonomischen und sozialen Folgen abzufangen. Jüngste, noch unbestätigte Idee, nach Informationen des Spiegel will Finanzminister Olaf Scholz einmalig 300 € für jedes Kind als Familienbonus zahlen. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Laschet schlägt angeblich sogar 600 € vor. Auch die Wirtschaftsweisen haben sich gemeldet mit Empfehlungen und einer Bewertung bereits beschlossener und noch diskutierter Maßnahmen der Corona-Politik. Ein Kinderbonus ist da noch nicht drin. Aber den diskutierten Bonus für Autokäufer, den kannten die Wirtschaftsweisen schon und halten wohl nicht viel davon. Johannes Kuhn dazu.
Der Sachverständigenrat rechnet, so wörtlich, mit einem historisch großen Einbruch. In einem Gastartikel in der Süddeutschen Zeitung warnt das fünfköpfige Gremium vor einer weiterhin hohen Insolvenzgefahr für viele Unternehmen. Die Wirtschaftsweisen schlagen aber auch Gegenmaßnahmen vor, um eine langanhaltende Rezession zu verhindern. Der Sozioökonom Achim Truger, der von den Gewerkschaften in das Gremium entsandt wurde.
Die erste Botschaft ist, dass Konjunkturunterstützung notwendig sein wird. Das heißt, es braucht noch zusätzliche Maßnahmen, um die Erholung anzukurbeln und zu unterstützen. Und dabei sozusagen die zweite Botschaft, man sollte dann sich nicht verzetteln und sich sozusagen von allen möglichen Einzelinteressen vereinnahmen lassen und da lauter kleine Maßnahmen beschließen, sondern breit wirkende allgemeine Maßnahmen.
Konkret warnt der Sachverständigenrat davor, Maßnahmen für einzelne Branchen zu entwickeln und nennt die Kaufprämie für Autos als Beispiel. Maßnahmen wie diese verfestigten tendenziell bestehende Strukturen. Eine durchschlagende konjunkturelle Wirkung hätten sie nicht. Stattdessen rät das Gremium zu Investitionen in Strukturwandelprojekte. Dazu gehören zum Beispiel Klimaschutz, Digitalisierung und Bildung. Der Sozioökonom Truger.
Da sollte man das, was man ohnehin machen muss, noch ausbauen und beschleunigen. Und das betrifft natürlich den öffentlichen Personennahverkehr, das betrifft das Gesundheitswesen, das betrifft die Energienetzwerke, den Breitbandausbau, die Digitalisierung sozusagen auch in Behörden und Unternehmen. Da kann man große Schwerpunkte setzen.
Um die Liquidität von eigentlich gesunden Firmen zu verbessern, schlagen die Wirtschaftsweisen eine Ausweitung des steuerlichen Verlustrücktrags vor. Die Möglichkeit also, anstehende Verluste aus diesem Jahr mit bereits versteuerten Gewinnen zu verrechnen. Dies ist im Zuge der Corona-Krise für maximal 15% der Einkünfte möglich, die den Vorauszahlungen für 2019 zugrunde gelegt wurden. Die Deckelung erfolgt bei 1 Million €. Unternehmer, aber auch die Unionsfraktion im Bundestag hatten hier bereits Nachbesserungen gefordert. Deborah Schanz, Vorständin des Instituts für betriebswirtschaftliche Steuerlehre der LMU München, begrüßt die Idee.
Zunächst ist es so, dass Soforthilfe möglich ist, weil ja alles über Steuerpflichtige bekannt ist. Das heißt, es muss kein Einzelantrag gestellt werden, es muss nicht neue Bankdaten bekannt gegeben werden, Kreditwürdigkeit geprüft werden oder ähnliches, sondern man kann sofort den Steuerpflichtigen Geld wieder überweisen. Das ist natürlich sehr charmant.
Die USA haben im Zuge der Krise den Verlustrücktrag auf bis zu 5 Jahre verlängert. Wie weit sollte Deutschland gehen? Deborah Schanz.
Das ist einfach ein fiskalischer Aspekt zu sagen, wie weit will man hier gehen? Mehrere Jahre, zum Beispiel 3 Jahre, machen sicherlich Sinn, gerade bei kleineren Unternehmen, die halt gestreckt über die Zeit Steuern gezahlt haben.
Laut Spiegel plant Finanzminister Olaf Scholz beim anstehenden Konjunkturpaket Abschreibungen oder Investitionszulagen zu erleichtern. Konkreter sind die Pläne bereits in der Frage, wie Familien unterstützt werden. Dem Magazin zufolge sollen Familien für jedes Kind einmalig 300 Euro erhalten. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet schlägt 600 Euro vor. Insgesamt rechnet die Bundesregierung bei dem für Juni geplanten Konjunkturpaket mit einem Volumen von bis zu 150 Milliarden Euro.
Johannes Kuhn war das. Viel Werbung darf für Tabakprodukte nicht mehr gemacht werden, aber die großen Plakatwände gibt es noch auf den Straßen oder auch die Spots im Kino und damit mehr als in allen anderen Ländern Europas. Die Union im Bundestag, also CDU und CSU-Fraktion, hat sich bislang vehement dagegen gesträubt, die Tabakindustrie aus diesen letzten Werbereservaten zu vertreiben. Doch nun hat sie sich anders besonnen. Panayotis Gavrilis berichtet.
Es war vor allem die CDU-CSU-Fraktion, die jahrelang gebremst hatte, bis sie im vergangenen Dezember mit einem Positionspapier ihre Blockadehaltung aufgab. Und heute, ein halbes Jahr später, liegt der erste Gesetzentwurf vor.
Nach unserem Entwurf soll die Plakatwerbung für Tabakprodukte ab 2022 verboten sein, für Tabakerhitzer ab 2023 und die Plakatwerbung für E-Zigaretten ab 2024. Und ab 2021 soll es keine Kinowerbung mehr bei Filmen geben, die Jugendliche sehen dürfen.
So Gitta Connemann, stellvertretende Unionsfraktionsvorsitzende gegenüber unserem Hauptstadtstudio. Tabakwerbung ist an vielen Stellen bereits verboten, zum Beispiel im Radio, Fernsehen oder in Zeitungen. Auf Plakaten und im Kino gibt es sie aber noch, allerdings darf sie im Kino erst nach 18 Uhr ausgestrahlt werden. Es soll zukünftig zudem nicht mehr erlaubt sein, außerhalb von Fachgeschäften, am Rande von Musikfestivals oder Diskotheken zum Beispiel, einzelne Zigaretten als Gratisproben zu verteilen. Das Gesetz soll zum 1. Januar 2021 in Kraft treten, sieht aber weitreichende Übergangsfristen vor. Es ist wie so oft ein Kompromiss, meint Rainer Spiering von der SPD-Fraktion.
Ich persönlich wollte und auch die SPD-Fraktion wollte, dass wir da endlich einen Haken dran machen und dafür haben wir dann billigend den Kauf genommen, dass die Übergangsfristen so großzügig sind, wie sie sind.
Die Sprecherin für Gesundheitsförderung und Drogenpolitik der Grünen-Fraktion Kirsten Kappert-Gonter freut sich, dass das Tabakwerbeverbot nun auf den Weg kommt. Sie könne allerdings nicht nachvollziehen, warum die Werbung für E-Zigaretten bis einschließlich 2023 erlaubt sein soll, sagte Kappert-Gonter unserem Hauptstadtstudio.
Es macht überhaupt keinen Sinn gesundheitspolitisch und es macht ja auch von der Vernunft her keinen Sinn zu sagen, wir wissen, wir verstehen als Koalition, dass die E-Zigaretten auch in das Werbeverbot inkludiert werden müssen, aber wir geben der Industrie jetzt noch diese 3 Jahre Zeit, weiter Werbung zu betreiben und so eben mehr Menschen fürs Rauchen zu gewinnen, was eben gesundheitlich nicht nachvollziehbar ist.
Jan Mücke, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Tabakwirtschaft und neuartiger Erzeugnisse, kurz BVTE, sieht durch das geplante Gesetz Unternehmen in ihrer Freiheit eingeschränkt und kritisiert das Vorhaben der Koalitionsparteien gegenüber unserem Hauptstadtstudio so.
Unsere Werbung richtet sich ausschließlich an erwachsene Raucherinnen und Raucher, an E-Zigarettennutzerinnen und E-Zigarettennutzer. Und deshalb muss es möglich sein, dass auch für diese Produkte künftig Werbung erhalten bleibt. Wir wünschen uns eine Neubewertung, auch angesichts der aktuellen wirtschaftlichen Krise.
Ob das Gesetz tatsächlich so beschlossen wird, ist noch offen. Die SPD und Teile der Opposition wünschen sich eine noch schärfere Auslegung. Innerhalb der Union könnte das Thema Tabakwerbeverbot aber noch für weitere Diskussionen sorgen.
Der Bericht von Panayotis Gavrilis. Seit Mittwoch steht der politische Rahmen für die Rettung des Lufthansa-Konzerns, für Kredite also und den Staatseinstieg unterhalb einer Sperrminorität. Aber noch gibt es kein Votum vom Aufsichtsrat dazu und davon hängt auch ab, wann es ein Aktionärstreffen geben kann. Unumstritten ist der Rettungsplan indessen nicht. Brigitte Scholtes hat die Meinungen zusammengefasst.
Das Echo ist geteilt auf das Konzept zur Rettung der Lufthansa. Das sieht ja vor, dass der Staat bis zu 9 Milliarden Euro bereitstellt. Einen Teil als Darlehen, einen Teil als stille Beteiligung, einen dritten als direkte Beteiligung von 20% sowie eine Wandelschuldverschreibung. Die kann, sollte eine feindliche Übernahme drohen, in echte Aktien gewandelt werden, damit der Bund dann die Sperrminorität von gut 25% hätte. Außerdem will die Bundesregierung 2 Aufsichtsratssitze bei Lufthansa besetzen. Das Mitspracherecht des Staats ist also recht gering. Das verteidigte Joachim Pfeiffer, wirtschaftspolitischer Sprecher der Unionsfraktion im Deutschlandfunk.
Das Beste ist, wenn die Lufthansa wie in der Vergangenheit operativ erfolgreich ist, Gewinn erwirtschaftet, dann ist sie wettbewerbsfähig und dann bekommt der Steuerzahler auch sein Geld zurück und nicht dadurch, dass sich Linke und Grüne in die operative Geschäftsführung der Lufthansa einmischen.
Der Lufthansa nicht ins eigentliche Geschäft hineinzureden, dafür hatte sich auch CSU-Chef Markus Söder in den vergangenen Tagen stark gemacht. Er begrüßte deshalb das Konzept. Im ZDF sagte er heute Morgen:
Wir dürfen in Corona jetzt keine Staatswirtschaft organisieren. Der Staat muss quasi wie ein Beiboot sein, das hilft, das stabilisiert und dann nach gewisser Zeit wieder verlässt und dann auch wieder herausgeht. Ich glaube, der jetzige Vorschlag, der auf dem Tisch liegt, jedenfalls nach dem derzeitigen Stand, könnte ein gutes Beispiel sein, wie man als Staat helfen kann, ohne am Ende eine Staatswirtschaft zu machen.
Die Lufthansa müsse im Weltmarkt wettbewerbsfähig bleiben. Daran hätten auch die Gewerkschaften großes Interesse, sagte der Chef des Deutschen Gewerkschaftsbunds, Rainer Hofmann, im Deutschlandfunk. Allerdings mahnte er auch:
Das oberste Ziel wird natürlich sein, Beschäftigung zu sichern. Aber darüber hinaus werden wir natürlich mit völlig neuen Verkehrskonzepten insgesamt, mit neuen Mobilitätskonzepten in Europa arbeiten müssen. Da muss die Lufthansa ein wichtiger Player bleiben. Von da aus kommt es jetzt erstmal darauf an, dass das Unternehmen im Markt erhalten bleibt und Beschäftigung gesichert wird.
Denn in dem vorliegenden Konzept fehlt eine formale Absicherung der Arbeitsplätze im Konzern. Es müsse noch klargestellt werden, dass Staatsgelder nicht dazu verwendet werden, Mitarbeiter freizusetzen, sagt Nikolai Baublis, Sprecher der Flugbegleitergewerkschaft UFO.
Da haben wir die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben. Uns bleibt nur übrig, vernünftig zu verhandeln in allen Konzerngesellschaften mit Flexibilisierungsmaßnahmen und mit sozialverträglichen Maßnahmen. Eben das, was Herr Spohr auch angeboten hat, nämlich bei Flexibilisierung, wenn wir über Teilzeiten sprechen, dann können auch alle an Bord gehalten werden. An dieses Versprechen, an diese Zusage werden wir den Konzernen jetzt messen.
Derzeit handelt der Vorstand noch die Details zu dem Konzept aus. Das endgültige Paket dürfte wahrscheinlich heute oder an diesem Wochenende abgeschlossen werden. Dem muss der Aufsichtsrat noch zustimmen, als auch die Aktionäre. Das soll auf einer außerordentlichen Hauptversammlung geschehen, die mit einer Frist von 4 Wochen einberufen werden muss. Vor Ende Juni dürften die Gelder also wohl nicht fließen.
Lufthansa-Rettung mit sehr geteiltem Echo. Der Beitrag von Brigitte Scholtes war das. Weitergereicht jetzt an die Börsenberichterstatterin Claudia Wehrle. Frau Wehrle, wie war die Resonanz im Börsensaal?
Ja, zunächst war auch bei den Anlegern die Freude groß, schien doch eine Insolvenz in Eigenregie abgewendet. Aber wir haben es ja gehört, alles ist noch nicht in trockenen Tüchern. Die Meinungen gehen weit auseinander, auch welche Aspekte beim Rettungspaket besondere Beachtung finden sollten. Lufthansa-Aktien jedenfalls drehen ins Minus, sie geben jetzt über 2% nach.
Der Börsentag hat ja begonnen mit dem Blick nach Peking zum Nationalen Volkskongress. Wir haben berichtet und da waren ja zunächst die Sorgen um Chinas Wachstum und um weitere Konflikte mit den USA tonangebend. Aber im Laufe des Tages wurde die Stimmung an der Börse immer aufgelockerter. Wie kam das?
Anleger sind eigentlich immer noch hin und her gerissen zwischen Hoffen und Bangen. Sie haben die 2 großen Probleme angesprochen. Andererseits ist aber klar, die Notenbanken stehen bereit. Am Nachmittag hat die Europäische Zentralbank das Protokoll ihrer letzten Sitzung veröffentlicht. Die EZB sei bereit, ihr Notfallanleihekaufprogramm zur Bewältigung der Corona-Krise bereits im Juni auszuweiten, ist da zu lesen. Und das wiederum sorgt für Beruhigung. Der DAX am Nachmittag über dem Tagestief steht jetzt bei 11.073 Punkten.
Und der DAX-Spitzenreiter war Heidelberg Zement. Das ist ja auch nicht so oft der Fall.
Ja, das ist richtig. Zeitweise die Aktien über 2% im Plus, mittlerweile nur noch ein Plus von 0,4%. Auch Continental-Aktien können fast 1% zulegen. Autoaktien können sich von ihrem Tagestief erholen. Die Lage ist zwar sehr schwierig, aber andererseits von den vielen Konjunkturprogrammen dürften auch die deutschen Autobauer profitieren. Und das wird an der Börse positiv gesehen.
Im Immobiliensektor bahnt sich eine weitere Fusion an. LEG und TAG wollen sich zusammentun. Die beiden Unternehmen sind im MDAX gelistet. Entstehen würde ein weiteres Immobilien-Schwergewicht in der Branche. Wie ist die Börsenresonanz darauf?
Ja, zusammen hätten beide Unternehmen zumindest das Potenzial, sogar in den DAX aufzusteigen. Die Aktien von TAG Immobilien fast 8% im Plus. LEG Immobilien können immerhin 0,7% zulegen.
Und Euro, Anleihen und Goldpreis zum Schluss.
Der Euro 1,0894, die Umlaufrendite von minus 0,46 auf minus 0,48% gesunken und der Goldpreis, die feine Unze, 1735,50 $.
Claudia Wehrle war das mit dem Börsenbericht und damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Gleich nach den Nachrichten Kultur heute mit Maya Elmenreich. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören. Einen schönen Abend wünsche ich.